Holy Moly, der Podcast.
Einen wunder super guten Tag, da wo du gerade zuhörst. Richtig schön, dass du eingeschaltet hast und ich darf dich herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge vom Holy Moly Podcast. Yes, und heute ist eine extrem spannende, extrem mir voll wichtige und eine total intime Folge. Nämlich, es geht ums Thema sexuellen Missbrauch. Und ich freue mich, dass wir über dieses Thema reden, weil ich glaube, es ist ein Thema, wo mir so wichtig ist, hinzuschauen und nicht wegzuschauen und das anzusprechen, was echt erschreckend viele Männer und Frauen betrifft, aber man so wenig darüber weiß. Genau. Und weil es so ein krasses Thema ist und so ein Thema, das ganz viel auslösen kann und ganz viel hochbringen kann, will ich jetzt eine Triggerwarnung aussprechen und sagen, wenn du das erlebt hast, wenn du aber auch merkst, da kommt jetzt vielleicht durch so ein Thema was hoch, was du vielleicht nicht auffangen kannst, dann will ich dich wirklich bitten, einfach hier zu stoppen und auszuschalten und genau, nicht weiterzuhören. Denn darum soll es heute gehen. Und ich wünsche mir so, dass das nicht was auslöst, was du nicht auffangen kannst. Genau. Also Triggerwarnung und ausschalten, wenn, dann wäre jetzt der Moment dafür. Genau. Das vorangeschoben. Ich freue mich so riesig über diesen Podcast und ich freue mich ganz so noch riesiger, dass ich die liebe Laura neben mir habe. Hallo, liebe Laura.
Hallo.
Ja, Laura, ich finde das so cool. Wir sind Freundinnen geworden, kennen uns schon wirklich eine ganze Weile und sind jetzt immer enger, immer mehr Freundinnen und feier das so und feier dich so als Person, weil du eine unglaubliche Tiefe hast und ein wahnsinniges Herz für die Menschen, wie du Menschen siehst. Das ist wirklich unglaublich und bin total, finde es total krass, dass du heute bereit bist, über dieses Thema zu reden. Ein Thema, was dich selber betrifft. Also wir reden da nicht irgendwie theoretisch drüber oder machen da jetzt so einen, Psychologen-Talk oder so, sondern du hast sexuellen Missbrauch erlebt und finde das so mutig, dass du heute hier mit mir sitzt und in dein Herz schauen lässt und dieses Thema reinblickst. Es wäre auch für dich total der Prozess, über dieses Thema zu reden. Und deswegen vielen, vielen Dank. Also wirklich, ich hab da so Respekt und dass du so Herz teilst, weil es ist was ganz tief geht. Und genau, also danke, Laura, ich kann es echt nicht oft genug sagen. Und unser Wunsch ist so, dass das, oder mein Wunsch und dein Wunsch ist ja auch, dass wir mit diesem Thema jemandem, der es auch so geht, oder jemand, der vielleicht mittendrin steckt, oder jemand, der da ganz hoffnungslos ist, oder vielleicht auch jemand, der keinen Plan davon hat, dass es so ein Augenöffnen, Hoffnung geben und so ein Lichtblick irgendwie ist.
Ne? Yes.
Yes. Laura, du hast, ich habe es gerade schon gesagt, sexuellen Missbrauch erlebt. Magst du uns mal etwas mit in deine Geschichte reinnehmen?
Ja, genau. Also ich habe sexuellen Missbrauch erlebt und zwar hat das angefangen im Alter circa 8 Jahren. Genau, in meiner Kindheit sozusagen einige Jahre und ich weiß selber nicht genau, wann es angefangen hat und wie lange es tatsächlich ging. Ich kann mich nur an Zeitabschnitte erinnern oder Dinge, die mir immer wieder hochkommen. Und genau, und mir war lange Zeit nicht bewusst, dass es Missbrauch war und habe lange Jahre geschwiegen. Bis ich 20 war, habe ich niemandem davon erzählt. Genau, und deswegen, es war eine lange Zeit des Schweigens und einige Jahre des Verarbeitens mittlerweile. Ja.
Krass. Du hast gerade schon gesagt, dir war lange nicht klar, dass es Missbrauch irgendwie ist oder dass du lange nicht wusstest, ey, da, dass dir so bewusst war, hey, da ist mir wurde da was angetan. Wann wurde dir klar, dass das, was da passiert ist, nicht okay war?
Ja, also ich habe immer wieder gewusst, hey, es ist was passiert und ich wollte nicht darüber reden, also habe ich es ganz viele Jahre verdrängt und ich immer, wenn es hochkam, habe ich gesagt, nee, dafür ist jetzt keine Zeit, ich möchte nicht darüber nachdenken, das tut zu sehr weh. Und genau, in meiner Abi-Zeit habe ich zum ersten Mal meine Geschichte mal aufgeschrieben und jetzt in den letzten Wochen habe ich mir das mal durchgelesen. Das ist voll spannend, weil das mein erstes Mal war, wo ich gesagt habe, okay, ich lasse das zu und ich schreibe es mal auf. Und 3 Jahre später habe ich es dann nochmal aufgeschrieben, also wieder eine längere Zeitspanne des Schweigens. Und das war in meinem FSJ, wo ich gemerkt habe, hey, da ist noch etwas, das sollte ich angehen, aber ich weiß nicht wie. Also habe ich es mir nochmal aufgeschrieben und ja, habe das auch so halb zumindest geteilt mit meinen FSJlerinnen. Und ja, und dann war das erstmal gegessen, weil ich habe das aus einer Perspektive erzählt, des Täters sozusagen, weil ich mich sehr dafür geschämt habe. Also habe ich das Ganze erzählt in einer anderen Form, also so, dass man denken könnte, es war nicht als Kind, sondern da war ich vielleicht ein Teenie und habe schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht oder irgendwie sowas. Und deswegen war das den Mädels gar nicht klar, was genau ich da erzählt habe. Und ich glaube, ein Jahr nach dem FSJ hat es mich einfach nicht losgelassen. Und ich habe einer von den Mädels das nochmal erzählt und ein bisschen mehr erzählt, auch in welchem Alter das war. Und das war echt ein langer Prozess des Skypens. Und irgendwann hat sie gesagt, hey Laura, ich muss dir was sagen. Also ich weiß nicht, wie ich das dir sagen soll, aber ich glaube, ich soll es dir sagen. Und ich so, hä, was denn? Und dann hat sie gesagt, ja, Laura, das ist sexueller Missbrauch. Und ja, dann ist eine Welt zusammengebrochen, weil mir das einfach nicht bewusst war und ich sozusagen, ja, neu starten musste. Alles war anders. Ich war nicht mehr Täter, wie ich lange dachte, sondern Opfer. Und das hat alles geändert. Und ja, ich war richtig am Boden zerstört, wirklich.
Ich finde das so krass, dass du sagst, es hat jemand anderen gebraucht, der auf diese Situation so drauf schaut und sagt, Laura, das, was du erlebt hast, war sexueller Missbrauch. Was würdest du sagen, hat denn dazu geführt, dass du dich so lange als Täter gefühlt hast? Oder dass du so lange dachtest, also was hat vielleicht der Täter auch gemacht? Oder du auch selber, oder das dazu geführt hat, dass du irgendwie das Gefühl hattest, eigentlich bin ich dran schuld?
Oh, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, da sind einfach viele Punkte, die da reinspielen. Also ich hatte Angst, das zu erzählen, weil mir gesagt wurde, hey, wenn du es erzählst, dann passiert was. Und ich wusste nicht was, aber in meiner kindlichen Erinnerung war das was ganz Schlimmes. Und keine Ahnung, ich habe meine Tagebücher gerade gelesen und da merke ich selbst so was wie in Ohnmacht fallen, war für mich als Kind so das Schlimmste, was passieren kann. Das war für mich fast wie Tod. Mhm. Und schon allein sowas daran habe ich gemerkt, krass, er musste gar nicht viel sagen und ich hatte schon Angst, was zu erzählen. Und auch wenn ich das immer wieder lese, was ich da alles geschrieben habe, merke ich, krass, ich habe was Schreckliches getan. Also ich weiß nicht, warum das so in mir drin war, aber ich schreibe so, ich habe was Schreckliches getan und nicht mir wurde was Schreckliches angetan. Und ich kann gar nicht so erklären, warum das so ist, aber das hat sich ziemlich krass eingebrannt. Ja.
Krass. Und es gab, und hat das aber, das vielleicht auch der Grund, warum du als 8-Jährige, also das ist ja das erste Alter, wo du sagst, dass du da irgendwie so dich dran erinnern kannst, dass dir gar nicht bewusst war, dass das was Schlimmes ist?
Ja, also ich hatte keinen Plan, dass das, was mir angetan wurde, überhaupt was Schlimmes ist. Also für mich war das dann irgendwann normal und hat zu meinem Alltag dazugehört.
Krass, also es war jetzt nicht eine einmalige Sache, die passiert ist, dass dich jemand sexuell missbraucht hat, sondern das ist wirklich über eine Zeit hinweg gewesen.
Genau.
Krass.
Also wirklich oft. Also ich würde sagen, nicht täglich, aber mindestens jede Woche so.
Krass. Und hat sich, also war das, wie hat das aufgehört? Also wo gab es einen Stoppmoment oder wo ist der Moment, wo der Missbrauch irgendwie aufgehört hat? Oder hat sich das durchgezogen, bis du dann 20 warst?
Nee, das hat schon aufgehört. Ich einfach durch die Lebensumstände. Also zum einen hatte ich einen Schulwechsel und ja, auch meine Eltern haben da tatsächlich durchgegriffen, ohne dass sie wussten, was mit mir passiert ist. Aber diese Person durfte dann einfach nicht mehr in unser Haus. Und das hat es eigentlich beendet. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie erleichtert ich war, dass das endlich vorbei ist und dass ich dem nicht mehr ausgesetzt bin, sozusagen.
Krass. Es klingt gerade so durch, du sagst, deine Eltern haben nicht gewusst, was da passiert ist, aber trotzdem irgendwie was so ein Gefühl gehabt. Also das heißt so für mich, du hast es deinen Eltern nicht erzählt. Wieso?
Oh.
Ja. Also weil so das, so wie ich denke, so das erste, so wenn einem als Kind was passiert oder man hinfällt oder irgendwie sowas ist, was größer ist, als man tragen kann, ist es ja was man sofort irgendwie teilt oder mit seinen Eltern teilt. Was hat dazu geführt, dass du sagst, boah, irgendwie ich konnte das nicht teilen?
Ich weiß es nicht. Also diese Frage kann ich mir nicht beantworten. Also schon aus Angst, also dass meinen Eltern was angetan wird. Also das hat er auch gesagt. Und das war für mich ganz schlimm. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich einfach immer Albträume hatte als Kind, wo ja irgendwas mit meinen Eltern oder meiner Familie passiert. Und ich glaube, das hat schon gereicht, dass ich aus Angst das nicht erzähle. Und auch aus Scham einfach, ganz viel Scham. Was denken meine Eltern dann über mich? Aber gleichzeitig wusste ich, dass sie mich lieben. Also ich komme aus einem guten Elternhaus, wo ich mich wohlfühle so. Und trotzdem habe ich es nicht erzählt.
Krass, also obwohl deine Eltern es dir sich ziemlich sicher, so wie es klingt, geglaubt hätten.
Ja.
Und obwohl, krass, und das echt, also nicht mal, also nicht in Anführungszeichen, nicht mal der Faktor irgendwie, du hast Eltern, denen du nicht vertraut hättest, sondern gerade da, also wie, was eine schlimme Situation als Kind irgendwie zu tragen. Echt krass.
Ja.
Und dann sagst du, hat das aufgehört und deinen Eltern hast du das nicht erzählt. Gab es denn sonst noch Gründe, warum du das, also hast du das irgendwie umsonst erzählt oder einfach auch aus Scham wirklich dann bis 20 gar niemandem? Und das Spannende ist ja auch, was du erzählt hast, dein Tagebuch wusste es ja. Also deinem Tagebuch hast du es sozusagen anvertraut, aber dann hat es ja trotzdem nochmal gedauert, bis du es in deinem FSJ irgendwie erzählt hast, ne? Und dazwischen gab es aber niemanden.
Nee, also ich habe es wirklich persönlich, also einer Person habe ich es erst in meinem FSJ sozusagen erzählt. Also da war ich 20 oder 21, irgendwie sowas. Und die Jahre davor kam das schon auf, aber ich habe das immer weggedrückt und verdrängt.
Krass. Was für Folgen, würdest du sagen, hatte das für dich mit so einem Geheimnis zum einen, aber so einer schrecklichen Erfahrung durch das Kindesalter, dann diese präpubertäre Phase, Teenie-Zeit zu gehen, bis so junge Erwachsene, was hat das mit dir gemacht?
Ja, also im Nachhinein sehe ich ganz viel, was das mit mir gemacht hat. Also ich war als Teenie sehr aggressiv, also sehr ehrgeizig im Sport, was an sich nicht so schlimm ist. Aber ich habe wirklich Leute, die nicht so gut Sport konnten, angeschrien und gesagt, hey, geh weg, ich kann's besser. Und ja, irgendwie musste ich meine Aggression, die ich in mir hatte, oder die Wut rauslassen. Und das habe ich durch Sport gemacht, ganz krass. Und zu Hause auch, also meine Eltern und meine Geschwister haben das schon krass abbekommen. Man ist auch in der Teenie-Phase und man weiß selber nicht so genau, wo man dran ist. Aber das war eine ganz schlimme Zeit, weil ich mit mir selber nicht klarkam und auch meine Eltern überfordert waren, glaube ich, ein Stück weit. Weil keiner sich erklären konnte, warum diese Aggression, warum diese Wut immer so von 0 auf 100. Und ja, das war schon schwer und in der Schule war das auch ganz schwierig. Also ich habe mich nie irgendwo zugehörig gefühlt, also in der Schule zumindest. Und das war ganz schwierig. Also ich war dann irgendwie schon ein Einzelgänger, weil ich mich niemandem anvertrauen konnte. Auch ich habe nie was preisgegeben von mir. Ich habe nichts erzählt. Also alles in mich immer reingefressen. Und außer beim Sport, da habe ich es rausgelassen.
Oh boy.
Ja.
Krass. Und was würdest du sagen, hat das so mit deinem Männerbild gemacht?
Also ich habe oft gesagt, oh, die sind einfach nervig. Ja, also man könnte denken, dass ich nichts mit Männern zu tun haben möchte, aber durch Sport hatte ich viel mit Männern zu tun, weil ich viel Fußball gespielt habe und dadurch hatte ich immer Kontakt mit Männern, aber immer so in einer meiner aggressiven Art und Weise eher. Genau. Aber ich konnte nicht Nähe zulassen, zum Beispiel. Ganz lang konnte ich nicht Nähe zulassen, von keinem. Also
egal, ob Mann oder Frau.
Genau. Eine Freundin hat dann immer mich einfach umarmt und gesagt, du musst dich drücken lassen. Und ich so, okay, hab's über mich ergehen lassen. Und heute, wenn man mich kennt, denkt man sich, hä, als ob. Also, als ob ich das nicht konnte. So, genau. Aber mit, keine Ahnung, ich hab das immer verdrängt. Also mit den Männern. Also ich hab nicht so, dass ich sage, boah, ich kann nichts mit Männern. Für mich war das eher so, ich werde nie einen Freund haben oder ich werde niemals heiraten, weil ich verdiene das ja nicht. Das waren eher meine Gedanken zu Männern und Beziehungen vielleicht. Also ich dachte, dachte das wirklich.
Also so nach dem Motto, du verdienst es nicht, du bist es nicht wert genug oder auch so der Gedanke, niemand will dich mit deiner Geschichte, war das auch irgendwie Teil?
Ja, also auf jeden Fall das mit dem Wert, also ich bin es nicht wert oder wer will so jemand mit so einer Geschichte heiraten oder warum? Mhm. Also das geht ja nicht und das waren meine tiefsten Gedanken und ich habe das wirklich geglaubt, jahrelang und es war ein krasser Kampf davon zu sagen, nee, das ist eine Lüge, ja.
Krass und das Spannende ist, du bist ja auch Christ.
Ja.
Was würdest du sagen, das Spannende ist, wow, das Spannende ist, du bist ja auch Christ, was hat es mit deinem, also hat das was mit deinem Gottesbild gemacht, was hat es mit deinem Gottesbild gemacht, genau.
Ja, also ich dachte lang, das hat nichts mit meinem Gottesbild gemacht, ganz lange, also eigentlich bis letztes Jahr habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, dass ich, keine Ahnung, Gott misstraue zum Beispiel und ja, ich habe mit einer Freundin eben gebetet und weil ich irgendwie über meine Geschichte geredet habe und irgendwie habe ich mich dann in eine Zeit zurückversetzt, wo ich an eine Situation denken musste und genau da habe ich gemerkt, krass, Gott da, war da. Mhm. Und die ganze Zeit dachte ich unterbewusst, dass Gott in diesen 2 Jahren möglicherweise mehr nicht da war. Und da habe ich tief gespürt, krass, nee, Gott war da. Und das war die heilendste Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, zu merken, dass Gott auch in dieser Zeit da war. Und vielleicht ist es krass für jemanden zu hören, hä, wie kannst du daran glauben? Aber das war so heilsam und so befreiend zu merken, dass ich nicht alleine war in der Situation, sondern dass Gott immer an meiner Seite war und auch mich beschützt hat. Auch wenn das vielleicht kontrovers klingt, aber wirklich, ich kann es nur so sagen, ja.
Krass. Also wenn das jetzt aber jemand hört und sagt, ey, wie kannst du sagen, Gott war da und er hat dich beschützt, wenn du trotzdem missbraucht wurdest? Also gibt es irgendwie so eine Erklärung, dieses Paradox so zusammenzubringen?
Also für mich ist es so, dass es einfach, es hätte viel weiter gehen können, sage ich jetzt mal. Also ich weiß gerade nicht, ob ich mehr erzählen soll, aber also es hätte weiter gehen können, es hätte viel verletzender sein können, als es eh schon war. Und da habe ich gemerkt, hey, Gott hat da auch gesagt, hey, nee, stopp. Und hier nicht weiter, du hast schon genug mit ihr gemacht, so. Und das waren meine Gedanken, deswegen ist es für mich nicht paradox, weil ich durch diese Erfahrung viel lernen darf und auch anderen Menschen helfen kann oder unterstützen kann. Und gleichzeitig zu merken, hey, Gott ist trotzdem da in dieser Situation und ja, warum er es zulässt, kann ich nicht erklären, aber ja.
Das ist echt krass, ne? Weil ich finde, es kommt immer dann auf diese Frage zurück, warum lässt Gott Leid zu? Oder warum passieren so Dinge? Und das Spannende, also ich, wenn ich eine Erklärung dazu abgeben sollte, für mich ist es dieses Gott, den Täter, Gott hat ja nicht, also Gott hat auch ihm freien Willen gegeben.
Ja.
Und hat sich aus freien Stücken dazu entschieden, dir das anzutun. Und Gott macht uns nicht zu Marionetten, so. Und das ist das Spannende. Ich glaube, das ist der Preis für freien Willen. Und das ist irgendwo ein Paradox, aber irgendwo auch nicht. Nee, es ist eigentlich ein Paradox. Ich finde das echt ein Mystery irgendwie.
Mhm.
Und dann irgendwie auch nicht.
Ja. Krass. Ja, und gleichzeitig ist es auch, ohne Gott wäre ich nicht hier, wo ich jetzt bin. Also der Prozess der Heilung, den ich den letzten Jahren gehen durfte. Also ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, wenn ich nicht mit Gott diese Schritte gehen gedurft hätte. deswegen ist mir der Glaube so wichtig, also weil ich einfach immer wieder leben darf, dass Gott mir hilft durch diese krassen Tiefen, die ich aufarbeiten musste oder durfte. Genau, da wäre ohne Glaube wäre das ganz, keine Ahnung, ich wäre wo ganz anders, da bin ich mir sicher.
Das ist, wenn wir so mal zurück zum Anfang, wo du erzählt hast, du hast dann diesen Crash gehabt. Also da sagt dir jemand, du bist 20 und jemand sagt, hey Laura, übrigens, du wurdest sexuell missbraucht. Das, was du da sagst und erlebst, das ist Missbrauch. Und jetzt sagst du so, der Glaube hat dir geholfen. Wie bist du da? Also wenn wir da in der Chronologie weitergehen, was kam dann? Also was, du hast diese Info, auf einmal deine Welt bricht zusammen, so hast du es ausgedrückt und dir fällt auf, du bist Opfer. Mhm. Opfer von etwas gewesen, nicht Täter. Nicht du, dir wurde was angetan, nicht du hast was getan. Was kam dann?
Also erst, ich weiß noch genau, dass ich in der Arbeit saß und gegoogelt habe, was sexueller Missbrauch ist, weil ich wollte das erstmal nicht wahrhaben. Also habe ich gegoogelt und geschaut, gibt es Symptome? Also es gibt auch offiziell Symptome, sage ich jetzt mal. Genau, und ich habe mir Geschichten durchgelesen und musste das erstmal so merken, ach krass, das war wirklich Missbrauch. Und das ist schon hart. Also weil ich da in dem Moment niemand hatte sozusagen, der da neben mir war, persönlich so.
Krass. Wow, das ist, du hast erstmal gegoogelt, so wurde ich, also stimmt das? Ja. Also so nach dem Motto, du wolltest es irgendwie nicht wahrhaben.
Nee.
Und dann, wo hat der Prozess das irgendwie Aufarbeitens? Weil ich meine, jetzt sitzen wir hier in dem Podcast zu diesem Thema auf. Da muss man ja auch an einem Punkt kommen, zu sagen, ich bin frei genug, darüber zu reden und ich habe eine Art, wie so rauszuzoomen und zu sagen, hey, mir ist Schlimmes passiert, aber jetzt will ich meine Geschichte nutzen und mich nicht die Geschichte meiner Identität werden lassen.
Ja.
Das ist ja schon mal, an diesem Punkt muss man ja erstmal kommen und da habe ich so Respekt vor, dass du an diesem Punkt bist, dass du hier sitzt, auch dass du es mir ja vor ein paar Monaten das erste Mal erzählt hast, das war so ein intensives und besonderes Gespräch. Wie hat für dich dieser Prozess des Aufarbeitens stattgefunden? Was ist da so passiert? Oder wie arbeitet man sowas auf?
Also ich kann ja nur für mich sprechen, wie ich das gemacht habe. Also erstmal kann ich nur sagen, es braucht Zeit. Also ich habe lang genug geschwiegen, also braucht es erstmal Zeit. Und die Zeit durfte ich mir geben oder musste auch. Mein erster Schritt, nachdem ich das auch akzeptiert habe, war, das meiner Mentorin zu erzählen. Und das war richtig schwer. Ich habe mir da zum dritten Mal meine Geschichte aufgeschrieben. Und wir saßen in einem Café, das weiß ich noch ganz genau, und ich habe ihr dieses Buch in die Hand gedrückt, weil ich gesagt habe, ich kann es dir gerade nicht erzählen.
Wow.
Also das zeigt mir nur immer wieder, wie schwer es ist, sich zu öffnen, weil die Scham so groß ist. Und auch die Angst, wie reagieren die Menschen, wenn ich das erzähle.
Mhm.
Und das ist so eine krasse Angst und die erdrückt einen, mhm, oder mich hat sie so krass erdrückt und ich bin froh, dass ich einfach dieses Buch mit habe, weil ich mir dachte, ich werde es vielleicht nicht erzählen können, also werde ich sie in die Hand drücken, dann soll sie es bitte lesen. Und ja, meine Erfahrung war dann immer, dass die Menschen nicht reagieren, wie ich es mir vorgestellt hätte, nämlich dass, also ich habe mir immer vorgestellt, dass Menschen, keine Ahnung, nichts mehr mit mir zu tun haben möchten oder überfordert sind oder einfach negativ, also einfach nur negativ das auffassen würden. Und die Reaktion der Menschen ist meistens eher krass, voll überfordernd und ich weiß gerade nicht mehr, wo ich war.
Das ist ja aber auch einfach viel. Nein, du hast gerade erzählt, dass wir, also wie dein Prozess des Aufarbeitens, genau, ja, wie der begonnen hat oder wie der dann weiterging. Genau.
Ja, also ich glaube, ich könnte echt lange erzählen, weil das jetzt 7 Jahre ist. Also ich habe mich immer mehr Menschen geöffnet, also bewusst nur meinen Freundinnen, meinen engsten Freundinnen, wo ich wusste, okay, denen kann ich das erzählen.
Mhm.
Und genau, und das ist eigentlich mein Prozess, ist es immer wieder zu erzählen, weil Erzählen nimmt Macht.
Mhm.
Erzählen nimmt diese Macht, die es über mich hat. Und und ich habe viele Gebete gebraucht und mit Freundinnen, wo ich, also aber wirklich, das hat Jahre gedauert, bis ich Sachen aussprechen konnte, was wirklich mit mir passiert ist. Aber alle dieses Erzählen und jedes Mal ein bisschen mehr Leuten auch preiszugeben, das nimmt so viel Macht und heilt. Mhm. Also das, ich habe gemerkt, je öfter ich das erzähle, desto mehr Heilung erfahre, mhm, ich. Und und in mir war auch immer dieses Bewusstsein, hey, ich möchte nicht, dass das mein Leben ist, dass ich nur noch jetzt damit mich identifiziere, sondern ich möchte Heilung erfahren, mhm, und ich möchte, wenn es geht, Menschen damit unterstützen, wenn es mir besser geht. Und ich war dann eine Woche in einer Einrichtung und hatte da auch seelsorgerliche Gespräche und die haben mich auch sehr vorwärts gebracht. Das war, glaube ich, in dem Jahr, wo ich es dann meiner Mentorin erzählt habe, genau. Und das hat mich einfach krass geprägt, auch diese Woche. Und immer wieder, also immer wieder Gespräche, immer wieder Freisprechungsgebete, keine Ahnung, also wirklich, wo ich Gott alles bringe, also wo ich wirklich die Dinge beim Namen nenne, die mir angetan wurden. Und das hat ganz viel Freiheit gebracht.
Krass, und du sagst jetzt so erzählen, und was ich aber dann noch so unterstreichen will, weil ich glaube, die Art erzählen, wie du meinst, ist jetzt nicht so, hallo, hier bin ich Laura und übrigens bin ich sexuell missbraucht. Nee. Also so erzählst du es ja nicht, oder du drängst Leuten sozusagen ja nicht deine Story auf mit dem Benefit, dass du dann heilst, sondern es ist bei dir ja wirklich ein, und das kann ich sagen, weil ich das in unserem Miteinander, in unserem Freundinnensein erlebt habe, ein bewusstes, du überlegst dir, mit wem du das teilst, wer es tragen kann und wo du es erzählst, weil das der Freundschaft eine Tiefe gibt und ein Verständnis für dich und deine Person irgendwie.
Ja, ja.
Und das muss man, das will ich nochmal mal unterstreichen, weil das so die Antwort oder die Lösung nicht ist, erzähl bitte aller Welt deine Geschichte, sondern ich glaube, das würde nochmal viel mehr auch den Raum für Verletzung aufspannen, sondern wirklich so ein bewusstes Erzählen und mit reinnehmen und dich damit auch irgendwie in Freundschaften öffnen.
Auf jeden Fall. Und also dazu kann ich auch was erzählen, weil am Anfang, wo ich das gegoogelt habe, war ich so überfordert mit mir selber, dass ich dachte, ich muss das jedem erzählen. Ich muss das, also es muss raus. Aber ich bin Gott so dankbar, dass er mich davor bewahrt hat, dass ich nicht jedem das erzählt habe. Also voll wichtig, dass du das sagst, weil also ich habe mit vielen Menschen gearbeitet und ich dachte, ach, ich könnte das denen erzählen, weil die fragen, wie geht's dir? Und mir geht's richtig schlecht gerade. Mhm. Aber nee, es ist nicht dran, dieser Person das zu erzählen. Und da habe ich gemerkt, krass, Männern das zu erzählen, das geht gar nicht. Mhm. Also das war auch so, nee, geht gar nicht. Und da war ganz viel, was mich getriggert hat in der Zeit. Wenn jemand hinter mir stand, dann wäre ich am liebsten weggerannt, schreiend, lauter so Sachen. Und deswegen war das schon sehr überlegt, wem ich das erzähle und wie ich es auch erzähle. Mhm. Also ich wollte auch nie in dieser Opferhaltung bleiben, sagen, oh, bitte bemitleidet mich jetzt, weil ich sowas erlebt habe, sondern ich erzähle das, damit es vorwärts geht sozusagen. Mhm. Und ich wusste, es geht nur vorwärts, wenn ich mich öffne. Wenn ich mich wieder verschließe, dann bin ich genau da, wo ich vorher war, so ungefähr. Und ich wusste halt, ich weiß nicht warum, aber ich wusste, ich muss, nur so geht's vorwärts sozusagen für mich.
Krass. So krass, dass du, also was man, finde ich, an deiner Geschichte so sieht, es ist, also du sagst 7 Jahre, das ist so ein Prozess. Mhm. Also ich kann jetzt nicht sagen oder davon ausgehen, ey, ich habe sowas erlebt und ja, ich mache jetzt hier eine Woche Therapie oder erzähl's 2, 3 Freundinnen und dann ist der Drops gelutscht sozusagen, sondern es dauert und es darf auch dauern.
Ja.
Weil ich glaube, das für mich ist das so, Seele muss heilen und Seele darf heilen und Herz heilt und sich dann neu aufzubauen. Du hast gerade gesagt, Lügen, hast du immer wieder gesagt, die so gebrochen werden müssen. Das heißt, sich selbst wieder aufzubauen, seinen Wert wieder aufzubauen, seinen Charakter, wer bin ich, aufzubauen, wer bin ich mit dieser Geschichte, ohne dass diese Geschichte meine Identität wird. Und das darf Zeit brauchen.
Ja, auf jeden Fall.
Würdest du denn sagen, der Prozess ist für dich jetzt so abgeschlossen? Oder wo stehst du auf dieser Reise aktuell?
Also ich glaube nicht, dass ich es schon abgeschlossen habe. Ich glaube, keine Ahnung, vielleicht wird es schon so, es wird Teil meines Lebens für immer bleiben, weil das ist Teil von meiner Geschichte und es wird immer wieder Momente geben, wo mich Dinge einholen. Das tut es tatsächlich immer wieder, auch in der Vorbereitung jetzt, wo ich dachte, boah, krass, Hilfe. Da kommen schon noch Themen hoch, aber ich komme besser damit klar, dass Themen hochkommen. Es überfordert mich nicht unbedingt direkt, sondern ich weiß, was ich jetzt tun soll, damit es mir besser geht oder welche Schritte ich gehen kann. Und ich würde einfach sagen, dass ich in dem Prozess krass gereift bin und aber immer noch auf der Reise bin und bin gespannt, was da noch kommt. So.
Krass, und ich finde es ja spannend irgendwie, dass ich finde, dass jetzt das so zu erzählen und so einer breiten Öffentlichkeit zu teilen ja auch irgendwie einen Meilenstein irgendwo auch ist in deiner Reise. Also da habe ich wirklich großen Respekt vor und bin immer einfach so erstaunt über den Mut. Also ich finde das so, so krass und so besonders. Was würdest du jetzt vielleicht so zum Schluss dieses Podcasts, was würdest du jemandem raten, der auch Missbrauch erlebt hat oder jetzt vielleicht gerade noch erlebt, also da mittendrin steckt und das jetzt hört, was würdest du dieser Person, diesem Mann oder dieser Frau, was würdest du denen raten?
Boah, also für mich sind das zwei Sachen, weil wenn ich es noch erlebe, finde ich das ziemlich krass, da bin ich selber tatsächlich auch überfordert. Auf jeden Fall mutig sein und da nicht, keine Ahnung, also diesen Lügen zu sagen, dass es schlimmer ist, wenn ich da drin bleibe, das ist eine krasse Lüge, weil es wird nicht schlimmer, wenn du da drin bleibst, sondern es wird schlimmer, wenn du da drin bleibst.
Also es wird leichter rauszugehen, auch wenn es sich leichter anfühlen würde, drin zu bleiben.
Ja. Ja, also es ist für dich besser, wenn du jetzt einen Cut machst.
Genau, es ist für dich besser, einen Cut zu machen, als da weiter drin zu bleiben, obwohl vielleicht drin zu bleiben und in der Gewohnheit zu stecken zu bleiben, sich vielleicht leichter anhört oder der Angst, weiter Raum zu geben, erstmal leichter scheint als...
Ja, ja, und sich zu öffnen, da möchte ich echt Mut zusprechen. Erstmal sich vertrauten, wenn du jemand hast, dem du vertraust, wo du sagst, krass, dem kann ich wirklich das erzählen. Dann macht es. Also da möchte ich wirklich ermutigen, nicht im Schweigen zu bleiben, sondern zu erzählen.
Mhm.
Und ich würde auch immer empfehlen, sich professionelle Hilfe zu holen, weil dieser Prozess einfach überfordernd ist für dich und auch für dein Umfeld. Und deswegen ist es sinnvoll, sich professionelle Hilfe zu holen und ja, und sich Zeit zu geben. Also wirklich, sei nicht so hart zu dir selbst, das habe ich immer wieder gehört und sage das auch oft, sei nicht so hart zu dir selbst, sondern gib dir Zeit und mach dich nicht selber fertig, sondern ja, sei barmherzig auch und gib dir die Zeit, die du brauchst und es wird Zeit brauchen, auch wenn das vielleicht jetzt entmutigend klingt, aber es lohnt sich, dran zu bleiben.
Auch da wieder, ich glaube, die Zeit zu investieren und sich zu nehmen, ist mehr Benefit und so viel wichtiger, als zu sagen, ich schluck's immer weiter, weil ich glaube, das explodiert dann oder implodiert oder man geht daran so kaputt. Weil du hast ja auch, also wie du beschrieben hast, dieses Mittragen hat was mit dir gemacht und mit deinem Charakter gemacht, wie du eigentlich nicht sein wolltest.
Mhm.
Und was mit deinem Wert gemacht und dich blockiert, wie du eigentlich anders hätte freiheit erleben können.
Ja.
Genau, also ich finde das gut. Also wenn man zusammenfassen würde, wie du es gesagt hast, zum Ersten, wenn man da noch selber drin steckt, ich finde auch nicht der Lüge des Täters glauben.
Mhm.
Also es gibt, und das so von meiner Seite oder in Vorbereitung auf den Podcast, ich werde in die Beschreibung dieses Podcasts auch Nummern reinhauen und Adressen, an die man sich wenden kann, Notfalltelefonnummern, wenn du in akuter Gefahr bist, dich da wirklich rauszubegeben und Hilfe zu suchen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und ich glaube, das ist so das, dass diese Schritte zu gehen und ich glaube, sich das, also sich wirklich zuzusprechen, wie du es gesagt hast, mir wurde was angetan.
Mhm.
Ich bin nicht der Täter, mir wurde etwas angetan und es ist nicht okay.
Ja.
Und es ist nicht normal. Genau. Ja. Und sich die Hilfe suchen. Krass. Welche Schritte sollte man also noch irgendwie gehen, um es so im Aufarbeitungsprozess? Ich meine, du hast davon gesprochen, so, ich würde sie mal in Kategorie so geistliche Disziplin packen. Du bist da mit Jesus rangegangen, du hast die nicht außen vor gelassen. Also du hast nicht gesagt, Jesus, ich kläre das selber und irgendwann komme ich zu dir und dann sind wir cool miteinander, sondern du bist da wirklich irgendwie, du hast Jesus da auch so mit reingenommen.
Mhm.
Und hast du das noch auf andere Art und Weisen gemacht, außer diese, also wirklich immer die Sachen ans Kreuz abzugeben und so, ich nenne es mal Get-Free-Momente so zu haben,
so
Freiheit zu erleben. Gab es noch irgendwie Dinge, wo du gemerkt hast, da warst du so, das waren so dein Jesus-Durchgehen damit?
Kannst du die Frage irgendwie noch mal anders formulieren? Also, welche Schritte ich noch gegangen bin?
Mhm.
Also ich wiederhole mich, glaube ich, nur. Also dieses Aufschreiben hat mir zum Beispiel auch
sehr geholfen. Oh, das ist noch einen guten Punkt.
Also Aufschreiben und erstmal zu sagen, das wird keiner sehen.
Mhm.
Und dann zu sagen, schreib alles auf. Und also mir ist es schwer gefallen. Also die ersten Male, wo ich es aufgeschrieben habe, ich glaube, ich habe es noch nie krass detailliert aufgeschrieben. Aber trotzdem sind die Details, die ich aufgeschrieben habe, jedes Mal andere. Und
also weil immer mehr hochkommt.
Genau. Mhm. Und auch in dem Moment, wo ich schreibe, vielleicht andere Dinge gerade wichtiger mir erscheinen oder die aktueller sind. Aber Aufschreiben hat mir sehr geholfen, weil ich das irgendwie schon verarbeitet habe. Und auch da quasi ist das mein erstes Mal, wo ich sage, ich wurde missbraucht. Oder da ist was passiert und ich schreibe es jetzt auf und verdränge es nicht, sondern es steht da. Und ja, also da... Und erstmal ist es voll unverbindlich. Also das, was du aufschreibst, muss keiner sehen. Wenn du sagst, ich möchte das niemandem zeigen, dann verbrenn es oder schmeiß, keine Ahnung, zerschredder es. Aber du hast es schon mal aufgeschrieben und das macht was mit dir und das hilft dir. Also
es klingt für mich so, oder ich denke da irgendwie so ans Bild, dass das wie so einen Spalt zu dieser Herzenstür eben einfach ein Stückchen aufmacht. Erstmal so ein ganz kleinen, vielleicht einfach nur durchs Schlüsselloch zu spickeln und dann irgendwie den Henker runterzudrücken, dann langsam aufzudrücken und es öffnet sich und es kommt mehr Licht rein. Irgendwie so klingt das für mich oder das ist so das Bild, das ist für mich im Kopf kreiert.
Ja, das Bild hatte ich auch oft und auch, also ich hatte immer den Eindruck, dass zwischen Herz und meinem Kopf oder Verstand eine krasse Mauer ist. Und ich habe viel verstanden, aber in meinem Herzen habe ich es doch nicht verstanden. Und das braucht einfach Zeit und ich denke dann immer, hey, langsam stürzen die Mauern ein, langsam brechen Steine weg. Aber dieses Bild hilft mir einfach zu sagen, krass, jeden Schritt, den ich gehe, ist diese Mauer weniger dick oder weniger hoch, weil immer wieder was abbröckelt. Und das wird immer weitergehen. Und das geht nicht, also dieses Zerbröckelte wird nicht zurückgehen an die Wand, es ist weg. So, und also es ermutigt mich immer wieder zu sagen, krass, es wird immer mehr zerbröckeln und es wird immer mehr Steine werden, losgelöst werden und ja, und die werden nicht mehr da zurück also sein. Die Mauer wird da nicht wieder aufgebaut werden in dem.
Das finde ich auch so ein schönes Bild für dieses, ich finde oft Mauer, dieser erste Blick auf die Mauer überfordert dich eigentlich irgendwie, weil es so riesig und du denkst, das schaffe ich niemals. Aber die Ermutigung darin zu sehen, jeden Schritt, den du gehst, wird die Mauer dünner, es bröckelt was weg, so wie du es sagst. Das finde ich ein richtig, richtig schönes Bild. Und auch ja, ein Bild für die Zeit, die es brauchen darf, die man sich da wirklich nehmen sollte. Wenn du so ein oder ein paar Sätzen, wenn du jemanden jetzt vor dir hast, wo du sagst, der hat sexuellen Missbrauch erlebt. Und vielleicht ist es auch nochmal die Wiederholung, aber ich glaube, Wiederholung ist wirklich ist so wichtig und so cool. Wenn du das so richtig direkt die Person ansprechen würdest und das, den Hörer, der das hört und das erlebt hat, ansprechen würdest, was würdest du zusprechen wollen? Was würdest du sagen?
Also die Person hat sich gerade mir geöffnet.
Und ja, oder hört jetzt gerade zu.
Ja, also erstmal, dass du keine Schuld trägst. Also das musste ich oft hören. sondern dir wurde was angetan, das hast du auch schon gesagt. Und das ist, finde ich, ganz wichtig. Das muss wirklich ankommen in deinem Herzen, dass du nicht schuld bist, sondern dass dir was angetan wurde und nicht du der Täter bist. Und sei barmherzig mit dir. Du hast was Krasses erlebt. Und das wird ein bisschen Zeit brauchen, das zu verarbeiten. Aber bleib dran, weil es lohnt sich einfach. Und ich merke das, wie viel... Also ich kann das nur heute erzählen, weil ich dran geblieben bin. Sonst wäre ich heute nicht hier. Und vielleicht ermutige ich dich das, wenn du das hörst, einfach dran zu bleiben.
Richtig gut, richtig, richtig starke Worte, Laura. Ja, weil die Person, der sie liebt, die ist, du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist so gesehen und du bist genug und dir wurde was angetan. Ja. Krass, krasses Thema, Laura. Jetzt haben wir es gemacht, jetzt haben wir es aufgenommen. ich will wirklich nochmal Danke an dich sagen. Danke fürs ehrlich Storyteilen, fürs so mit reinnehmen in was dich Jahre gekostet hat, um an diesen Punkt zu kommen. Und ich finde, es ist eine Party wert, dass du das heute hier geteilt hast. Und ich will es wirklich nochmal in aller Deutlichkeit sagen, wenn du das selbst missbraucht worden bist, gerade da drin steckt, dann wende dich an jemanden, dann bleib da nicht im Dunkeln. Und in der Podcast-Beschreibung findest du alle näheren Infos und Kontakte. Oder aber wenn du das mitbekommst und mitbekommst, da wird jemandem was angetan und du hast nur so eine Vermutung, auch dann schau da nicht weg, sondern dann sprich an sie hin und auch da kannst du dich an Beratungsstellen wenden und tu das. Genau. So viel zu diesem Thema, so viel von uns. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag, da wo du gerade bist. Und ich wünsche dir Ich will dich segnen mit einem Blick für diese Dinge, mit einem Blick, wo eine Not ist und du ihr entgegenwirken kannst. Und segnen mit so richtig tiefem Frieden und Heilung, der wirklich nur so von Jesus kommen kann. Das ist mein Wunsch. Genießt den Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao.